Meine Damen und Herren, Sie hören Wichtig ist auf dem Platz, der Fußball-Podcast mit Nico Backspin und Onkel Pillow, powered by Umbro.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast der Welt. Und wie ich sagen muss, auch ein kleines bisschen meine Therapiestunde. Mein Name ist Nico Backspin, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und vor allen Dingen, wenn man Werder-Fan ist in den letzten Wochen und Monaten, ehrlicherweise auch schon in den letzten Jahren, dann ist das alles nicht so leicht da draußen, damit umzugehen. Und es geht an die Nerven, es geht an die Substanz. Und da braucht man Freunde. Und da braucht man vor allen Dingen auch einen guten Therapeuten. Und wenn du beides an einer Person hast und diese dich mit so Worten wie heul nicht rum jedes Mal wieder aufbaut nach jedem Wochenende, dann ist es eine wahre Freundschaft.
Pillow, heul schön, leise. Dass du da bist.
Ja, genau, heul leise.
Heul leise war mein Wortlaut, ja, ich möchte richtig zitiert werden.
Ja. Irgendwie ja. Sowas. Aber schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, danke, danke. Erstmal fühle ich mich natürlich geehrt, dass ich mittlerweile nicht nur der von uns beiden mit der praktischen Erfahrung über 1400 Kreisliga-Einsätze bin, sondern mittlerweile auch Freund und Therapeut. Das ehrt mich natürlich sehr.
Ja, und sagen wir, wie es ist. Ich brauche auf jeden Fall nach solchen Wochenenden schon auch immer mal Leute, denen ich mein Leid klagen kann. Und stoße ich auf Resonanz.
So. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Das beruht ja zurzeit auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Ne? Also das wollen wir auch mal nicht außer Acht lassen. Von daher, was soll ich sagen? Kommen wir direkt rein. Eigentlich haben wir gesagt, wir quatschen direkt nach dem am Umbro-Derby und machen da schon die Folge fertig. Dann haben wir jetzt aber gedacht, ach komm, jetzt ist unter der Woche noch mittwochs das Nachholspiel von Sturm. Wie hieß das nochmal? War das Sturm Sabine? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall das Sturmtief damals noch vor Corona, als die Welt noch in Ordnung war. Und dann nehmen wir das noch mit und machen dann die Folge. Gesagt, getan. Deswegen saßen Nico und ich gestern zwar mit Abstand von sogar deutlich mehr als 1,5 Meter, sondern was sind das denn bis nach Bremen?
Hamburg, 300. Hamburg. Ich war in Hamburg.
Ach ja, ich weiß, du bist in Hamburg, aber was sind das? Irgendwie 318er Hamburg und 300, ja. 270 oder so, 218er Bremen. Naja, auf jeden Fall saßen wir mehrere hundert Kilometer auseinander, Abstand, also heißt, da kann nichts passiert sein, aber auf dem Platz ist durchaus was passiert, nämlich, also wie ich fand, dann doch ein spannendes Spiel. Und ich hatte da auch mit Einsatz gerechnet von beiden Seiten und ich hatte da auch vielleicht mit der ein oder anderen verteilten Karte gerechnet und habe insgesamt, würde ich sagen, eigentlich ausgeglichenes Spiel gesehen, ne? Also
schön, dass du auch schon direkt reingehst und versuchst, mich auch so ein kleines bisschen aufzubauen nach dem, was da passiert ist. Denn ehrlicherweise müssen wir ja auch mal was sagen, wenn wir beide überlegen, wir machen einen Podcast und dann haben wir Umbro als Partner, die einen schönen Dank an dieser Stelle nochmal auch mit uns bisher durch diese Saison gegangen sind, auch durch die harte Saison. Und dann sind die Eckpfeiler von diesem Ganzen das eigentlich das Umbro-Derby, das sogenannte, zwischen Schalke und Werder Bremen, das wir in der Hinrunde ja auch als Start des Podcasts benutzt haben und das in der Rückrunde damit ja automatisch auch so ein kleines bisschen sowas wie die Zielgerade dieses Podcasts sein sollte. Yes. Aber wenn wir dann überlegen, Werder Bremen ist im Abstiegskampf und wir beide dann sagen, ach komm, weißt du, dann nehmen wir das Nachholspiel noch mit und ich mir gedanklich natürlich gesagt habe, wisst ihr, dann habe ich auch noch 3 Punkte mehr, dann sind wir schon 16 da und dann stehe ich hier auch ganz anders im Podcast und dann gehe ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein in diese ganze Scheiße hier rein. Und jetzt sitze ich hier nach dem 0-3 und fühle mich wieder wie nach dem Leverkusen-Spiel.
Ja du, ich bin da ehrlich gesagt auch so momentummäßig bin ich da auch von ausgegangen, ne? Also das war ja, das fing ja bei euch an mit einem 1-0 über Hilf mir schnell auf die Sprünge. Vor dem Gladbach-Spiel war
Freiburg.
Freiburg, genau, so, 3 Punkte geholt. Dann gegen Gladbach, einer der stärksten Gegner diese Saison, einen Punkt geholt, 0-0 geholt und aus meiner Sicht zum Ende raus auch besser gewesen. Und da hätte man auch durchaus noch mehr mitnehmen können. Aber also wenn du 17. bis und einen Punkt gegen Gladbach holst, dann ist alles gut, meiner Meinung nach.
In genau, Gladbach sicher sogar. Auch so.
Ja, total, 100%. Das ist ein Punkt, mit dem du wahrscheinlich nicht geplant hast. Dann ging es zum One-Trick-Pony aus der Hinrunde, Schalke 04. da gab es dann auch nochmal einen schlanken Dreier, musste man auch gar nicht so viel für machen, aber kommen wir gleich zu.
Genau, und deswegen, da kommen wir
noch zu. Ja, und deswegen habe ich halt auch gedacht, dass da eigentlich momentummäßig, ich meine, so 3 Punkte ist halt immer schwer zu sagen, ja, das wird ein Dreier, aber ich war schon von Punkten ausgegangen und wie gerade schon kurz eingeleitet, bin ich auch der Meinung, dass der Spielverlauf durchaus ausgeglichen war, umkämpft war, intensiv war, teilweise aber auch hier und da mal eine schöne fußballerische Stafette auf beiden Seiten drin hatte. Und also leistungsgerecht hätte ich jetzt eigentlich einen Unentschieden, jeder einen Punkt. So, wenn ich jetzt die drei Tore, die gefallen sind, nicht gesehen hätte, hätte ich gesagt, ja komm, gib jedem einen Punkt und dann kann keiner meckern. Ja, da wird dann aber dreimal zwei Standards und eine hohe Flanke, also drei hohe Bälle, so verteidigt, wie es eigentlich sonst nur auf Schalke siehst in der Bundesliga. Und ja, ist halt dann am Ende ein Ding, was euch, so wie ich das zumindest wahrnehme, schon die ganze Saison über verfolgt. Und ich habe dir gestern Abend noch geschrieben, das ist erstaunlich, wie, ich würde behaupten, 9 von 10 Mannschaften, die unten drin stecken oder bei denen, die vielleicht auch wie wir irgendwo ein bisschen weiter oben waren und jetzt auf einmal der freie Fall folgt, bei 9 von 10 solcher Mannschaften hast du immer eine Schwäche bei Standards drin. Immer. Immer. Daran siehst du, wie wichtig diese, eigentlich, wenn du mal so überlegst, okay, direkte Freistöße, so 16, 17, 18, 20 Meter, wenn mal einer so eine unhaltbare Fackel rausholt, der kann Tor fallen, aber ansonsten kann doch eigentlich durch einen Standard kann doch eigentlich gar keine Ecke fallen, weißt du, theoretisch gesprochen, wenn du es richtig verteidigst. Natürlich ist das in der Praxis was anderes, aber du weißt, was ich meine. Mhm.
Durch Standard können keine Tore fallen. Du hast eben gesagt, durch Standard können keine Ecken fallen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum es bei Schalke nicht so gut läuft.
Ja, weil durch Standards keine Ecken fallen können.
Ja, genau. Ja.
weil durch Standards keine Tore fallen, meinte ich natürlich. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, von der Leistung her, also fand ich adäquat, so wie man sich das in einem Abstiegskampf auch vorstellt. Da habe ich jetzt persönlich nichts zu meckern gehabt, aber da wird beim 1-0 ja, es ist eine scharfe und starke Flanke von Kostic, aber weißt du, A, wird ihm da auch der Raum und der Platz gelassen, die Flanke überhaupt erstmal zu spielen, und dann am Ende stehen da halt 4 Grüne und ein Frankfurter im 16er oder am 5er ja schon fast, und der kann da von vorne, hinten, links und rechts, da wurde auch der Corona-Abstand eingehalten, wenn er zum Kopfball steigt, so, das darf nicht passieren. Jetzt hast du gerade, haben wir schon mal kurz vor der Aufnahme ein bisschen diskutiert, der zweite ist der Ilsanker, der kommt von der Bank und läuft direkt durch und schießt direkt die Bude, ohne einmal stehen zu bleiben nach der Ecke. Ja, Max, habe ich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass der Ball vorher irgendwie abgefälscht war oder sogar auch vom eigenen Mann, vom Bremer. Habe ich nicht gesehen. Aber nichtsdestotrotz steht da dann wieder ein Ilsanker, ein Frankfurter im 5-Meter-Raum und 4 Meter um ihn rum im 5-Meter-Raum ist einfach nichts und der kann den Ball flach reinschieben. Also ein Gegenspieler darf im 5-Meter-Raum nicht freistehen bei einer Ecke. Das lernst du ganz, ganz früh in deiner Fußballerlaufbahn, besonders dann, wenn du ein bisschen ernster meinst. Ja, dann der dritte, das war so der, den ich persönlich am schwersten zu verteidigen fand. Da ist das Kind ja dann schon im Brunnen gefallen. Und doof ist halt, wenn ich nur kurz zu Ende führen darf, ist halt, dass ja, jetzt kannst du im Abstiegskampf nicht erwarten, dass du jetzt jedes Spiel 3 Punkte holst und auch nicht vielleicht, dass du jedes Spiel generell punktest. Was jetzt daraus bleibt, ist, und da habe ich auch Kofelds Ansprache ganz schnell hinterm Spiel gesehen, nach dem Motto, ey, ist gar nichts passiert, weitermachen, Leistung hat gestimmt, Einstellung hat gestimmt, müssen wir jetzt einfach weitergehen, ist gar nichts passiert. Aber die Höhe 3-0 könnte dann ja eventuell doch nochmal bei dem einen oder anderen, der jetzt gerade mit einer breiteren Brust in die letzten Spiele gegangen ist, aufgrund der kleinen Serie, die ihr hingelegt habt, das könnte diesen Momentum-Bonus, gerade aufgrund der Höhe, die auch aus meiner Sicht nicht angebracht war, 3-0, könnte das wieder ein bisschen zum Einstürzen bringen. Deswegen werden jetzt die nächsten Spiele auf jeden Fall spannend.
Ja, also sehr lange Analyse von dem, was mir so schon sehr viel wehgetan hat. Danke, dass du es alles nochmal aufgewühlt hast, aber es ist ja nur, also dafür bist du ja auch da, aber es ist ja auch ehrlicherweise so, weil guck mal, wenn ich aus dem Leverkusen-Spiel komme und keine Hoffnung mehr habe, dann 3 Spiele und ich mich die ganze Zeit selber so auch so niedrig wie möglich halten will vom Hoffnungslevel und auf einmal 7 Punkte und 300 Minuten kein Gegentor, dann ist das auf einmal ein ganz anderes Gefühl. Ich habe trotzdem nicht vergessen, dass wir 17. sind, und wenn du gegen Frankfurt spielst, und ich finde, das hast du das ganze Spiel über gemerkt, das ist halt eine verdammt positiv gemeinte Drecksacktruppe, die ist richtig unangenehm zu spielen. Klar. Aber durch die Bank. Wenn entweder sind sie Pfeil schnell oder sie sind in jedem Zweikampf um nichts verlegen, und wenn dann irgendwie es nicht weitergeht, dann ist Hinteregger immer noch da und wämst alles weg, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Und das hast du halt gemerkt, dass dieses fragile Bremer Gebilde, was sie sich in 8 Tagen aufgebaut haben mit 7 Punkten, dann da nicht ganz gereicht hat. Ja. Ich hätte mir einen Punkt gewünscht, der wäre auch sehr wichtig gewesen. Ich hatte natürlich von 3 geträumt, dann wärst du 16er gewesen. Aber so ist es genau das, was es vorher und hinterher auch schon war. Und ich habe dir das im Vorfeld ja auch schon kurz erzählt. Ich war heute beruflich in Bremen und hatte da auch im Stadion was zu tun. Und da war Trainingende und habe kurz mit einem Spieler, den ich dann persönlich kenne, so ein bisschen darüber geklönt. Und habe mir natürlich versucht, so ein bisschen diese Stimmung einzufangen. Und du merkst, dass denen das aber auch vollkommen bewusst ist, dass das natürlich wehgetan hat, aber dass die wissen, das ist alles sowieso vollkommen egal. Wir haben eh nur noch Endspiele. Und das gilt. Und das ist, glaube ich, auch ehrlicherweise so ein Unterschied zwischen uns beiden. Da kommt man ja wahrscheinlich automatisch auch Richtung Umbro-Derby dann schon irgendwann, wenn wir weiter reden. Aber das, was Bremen gerade hat, ist jetzt Wolfsburg als nächstes zu Hause am Sonntag. Mhm. Dann ist, glaube ich, ich bin gerade gar nicht sicher in der Reihenfolge, ich glaube erst Paderborn und dann Bayern. Und genau, erst Paderborn und dann unter der Woche Bayern zu Hause. Bayern ist vollkommen egal, das Spiel. Aber diese beiden Spiele gegen Wolfsburg und Paderborn, da musst du 4, eigentlich 6 Punkte holen, damit du am Ende auf den letzten beiden Spieltagen gegen Mainz und Köln überhaupt noch mitreden kannst um Platz 16 und ja, 15 will ich schon gar nicht mehr von reden, aber zumindest dabei zu sein. Und das ist so oder so, das ist vollkommen egal. Also das ist bitter, aber du kannst halt auch von einem Tabellen 17. einfach auch nicht erwarten, dass er jedes Spiel gewinnt.
Nein,
ich glaube, das müssen die in die Köpfe kriegen, gerade sehr, sehr wichtig. Ich weiß ja nicht, du hast ja gesagt, du hast in deinen 1400 Amateur-Fußballspielen, Kreisligaspielen nie gegen den Abstieg gespielt.
Nee, tatsächlich.
Aber kannst dich hineinversetzen in der Situation, dass dann, dass es jetzt trotzdem für die wichtig ist, diese Niederlage aus dem Kopf zu kriegen?
Ja, natürlich, absolut. Also klar, es ist ja, was Kohfeldt nach dem Spiel gesagt hat, war ja genau die richtige Ansprache. Also fand ich super. Fand ich super. Direkt alles weggebügelt, was da von Reporterseite kam. Ey, ist nichts passiert. Ja, sicherlich sind das wieder Standardgegentore und sicherlich sind die vermeidbar, aber du hast ja hier von der Galligkeit, vom Einsatz, hast ja nichts vermissen lassen, auch bis zum Schluss nicht. Und dann ist das jetzt passiert und wie du schon gesagt hast, ne, da war ja auch ein Nachholspiel, das wäre jetzt so, klar, natürlich wäre das übernice gewesen mit diesem Good Guy, den du quasi jetzt in der Hand hattest, Bob am 16. Vorbeizuziehen und auf dem 16. zu landen, an Düsseldorf vorbei. Und natürlich wäre das nice gewesen, aber andersrum gesehen ist jetzt halt auch nichts passiert. Ne? Es ist jetzt genau alles so wie vor dem Spiel, ne? Nur dass jetzt halt dieser Good Guy in der Hinterhand nicht mehr mitspielt. Und genau. Von daher Mund abputzen, sich bewusst sein, dass, wie du gerade schon gesagt hast, wenn du 17. bist, dann wirst du jetzt nicht jedes Spiel gewinnen und weiter. Oh, weiter.
Ich bin
nach wie vor davon überzeugt, dass ihr die Klasse haltet. Ob dann jetzt am Ende über eine Relegation, und ich meine, ja, darauf wird es dann wohl wahrscheinlich hinauslaufen. Und auch der Gegner wird immer wahrscheinlicher. Aber ich bin da nach wie vor überzeugt von. Besonders jetzt, wenn so der Mann, der euch die beiden Dreier geholt hat, ja eigentlich, natürlich hat die ganze Mannschaft geholt, aber der die beiden Tore gemacht hat, eins schöner als das andere, muss man ja ehrlicherweise zugeben, hat ja jetzt am gestrigen Abend, am Mittwoch auch nicht gespielt, weil er sich da bei uns im Umbro-Derby ein bisschen einen abgeholt hat. Wer so eine Bude macht, wer so eine Butze macht in Gelsenkirchen,
der geht nicht heil vom Platz.
Ja, der muss, geht nicht. So. Nicht jetzt krass, aber ein bisschen muss, ein blauer Pferdekuss irgendwo muss, safe. Und den habt ihr dann, denke ich mal, jetzt am Wochenende auch wieder dabei und dann geht er doch ab, dann wird das wieder.
Ja, das wird ein ganz neues Spiel. Ich glaube auch, dass die das schon, also ich nach wie vor, ich habe, also nach so wirklich jetzt, das sind ja so 10, 15 Spieltage, also die wirklich sich so angefangen bei diesem 0-5 in Mainz natürlich, aber auch vorher schon, die sich richtig mies angefühlt haben, fühlt es sich im Moment trotzdem nach Mannschaft an, die endlich mal kämpft. Und da ist dein Blick und dein Gefühl aus 1400 Kreisliga-Spielen dann auch sehr wichtig, weil, also seien wir uns mal ehrlich, du wirst ja wahrscheinlich fußballerisch ausschließlich über den Kampf gekommen sein in deinem Leben. Das heißt, du wirst ja bei Bremen sehen, okay, die Jungs reißen sich gerade den Arsch auf, deswegen werden sie es am Ende auch dadurch vielleicht schaffen können. Die 3 Gegentore gegen Frankfurt, die haben halt nur wehgetan im Torverhältnis, weil du siehst, so gegen Mainz ist das jetzt halt dann doch noch ein Punkt mehr, den du holen musst.
Also wenn das, die das alle aus dem Kopf raus haben und jetzt nicht den Kopf im Arsch stecken, weil 3 Gegentore, dann, ey, wie gesagt, also einfach so weiter wie in den 3 Spielen von vor. Oder eigentlich ja auch wie in dem Spiel gegen Frankfurt, nur bitte Obacht bei hohen Bällen, insbesondere bei Standards.
Aber ey, Bremen war 3-mal in Folge zu 0. Das habe ich gefühlt seit 100 Jahren nicht mehr gehabt. Es gab übrigens vor diesem Spiel überhaupt nur ein einziges Spiel von Bremen, das, wo er kein Tor kassiert hat. Also insgesamt 4-0 dieses Jahr. Das ist alles ganz schön deprimierend. Aber, und das ist ja dann am Ende, was ich ja eingangs schon gesagt habe, schöne Grüße an dieser Stelle nochmal an Umro, ja auch der Sinn dieses ganzen Podcasts, dass wir uns eigentlich zwischen diesen Schalke-Bremen-Duellen dann immer treffen wollten. Ich möchte mich an der Stelle persönlich bei dir bedanken dafür, dass der Tabellen damals 7., glaube ich, oder 8., der 8. Tabellenplatz war es, glaube ich, sich tatsächlich gegen den Tabellen 17. zu Hause so mauern vor den eigenen Strafraum stellt, als wäre es irgendwie Barfuß United gewesen, die vergessen haben, ach scheiße, morgen ist ja wieder ein Spiel in der Freizeitliga und wir haben vergessen, dass Manni, der Torhüter, ja gar nicht kann, weil der muss ja wieder auf große Fahrt und außerdem ist Hugo noch im Lager heute beschäftigt und deswegen sind wir nur mit 8 auf dem Platz und stellen uns jetzt vor den Strafraum, damit auch ja nichts passiert. So ungefähr hat Schalke erste Halbzeit gespielt in meinen Augen. Das war sehr dankbar für Bremen, aber auch Grund, warum es am Ende, glaube ich, für Bremen ausging.
Ja, voll. Also du hast, wie soll ich das sagen? Also ich will und werde jetzt hier nicht die Trainerdebatte eröffnen. Das übernehmen ganz viele andere für mich.
Hast du hiermit
schon
getan? Hast du hiermit gerade getan?
Da bin ich aber nicht der Erste. Machen andere, haben schon andere vor 3 schon gemacht. Der Schneider hat mir das erstmal eine Garantie ausgesprochen. Wobei wir auch alle wissen, wenn er jetzt die Rückrunde kein Spiel mehr gewinnt, dann wird natürlich eng. Und Nachfolger, ich habe dir gerade einen Screenshot geschickt, da lass aber ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen kommen. Angeblich steht ja schon, wird schon mit einem Nachfolger, weiß ich, ob verhandelt, aber der soll wohl im Gespräch sein, hat auch selber mal auf Schalke gespielt, sehr erfolgreich sogar, aber kommen wir gleich zu.
Ingo Anderbrügge.
Ja, nee, der hat eine Fußballschule hier bei uns in der Ecke, so ein, zwei Städte weiter und da ist der, glaube ich, auch, aber auch schon urlange und ich glaube, da ist der total glücklich mit und ich glaube, der hat gar keine A-Lizenz, meines Wissens. Kommen wir zum Spiel. Erste Halbzeit, alle hinten rein. So, dann weiß ich noch, wie ich dir schreibe. Guck mal, Todibo hat bessere Technik als unsere drei Offensivspieler zusammen, was ja auch wahrscheinlich so richtig ist, aber dann fängt er da an, weißt du, 10, 15 Meter vorm eigenen 16er als drittletzter Mann, glaube ich, fängt er da an, seine Hacke, Spitze 1, 2, 3 Spielchen gegen den dritten, gegen den ersten Klapp, gegen den zweiten Klapp, und da kommt der dritte und der vierte dazu und der hat 2 oder 3 die Möglichkeit gehabt, den Ball zu spielen, meinetwegen zu schlagen. Und dann verliert er ihn und hebt da den Arm, als wenn er ein Foul gewesen wäre, und dann laufen sie mit Tempo aufs Tor zu und ja, dummerweise holt der Bittencourt dann auch noch so ein Fackelding, also unhaltbar meiner Meinung nach, du hast ja noch ketzerisch geschrieben, Schubert hätte ihn gehalten. Nein, hätte er nicht. Aber meiner Meinung nach hätte ihn keiner gehalten. Egal, ob
ja,
Schubert. Er
hat schon übergegriffen da, ne? Komm, also ein guter Hitting. Ja, ihr habt ja auch ein Torwartproblem.
Ja, jetzt im letzten Spiel nicht. Oder auch davor, ja, lass das Thema erstmal beiseite. Naja, worauf will ich eigentlich hinaus? Ich habe eingeleitet, ich will keine Trainerdiskussion eröffnen, das werde ich jetzt hiermit aber ungewollt tun, weil geht nicht anders. Wir haben einen Trainer und David Wagner, der uns die ganze Woche dann erzählt, ja, aber und ne, man glaubt ihm ja dann auch, weil er ist ja nah dran an der Mannschaft und sagt, ja, so den Kader, wie wir jetzt haben, die Spieler, die wir jetzt zur Verfügung haben und auch die Spielpraxis, die haben, ja, das ist halt gerade kein anderer Spielstil möglich. Also das aus der Hinrunde mit draufgehen und früh pressen und Bälle in der gegnerischen Hälfte gewinnen und dann schnell nach vorne, das ist halt mit der Mannschaft gerade nicht möglich. Okay, gut, dann ist das so und dann müssen wir uns jetzt hinten einigeln. Trotzdem kannst du dich auch hinten einigeln und ja, sagen wir mal dann so 30 Meter vorm eigenen Tor dann doch mal anfangen auch anzugreifen und nicht nur halt hinten zu stehen, sondern tatsächlich auch aktiv anzugreifen und den Gegner anzugehen. Das hat auch nicht stattgefunden. Aber der springende Punkt ist doch, dann kommt dieselbe Mannschaft, ein Wechsel wurde in der Halbzeit meines Wissens vorgenommen, wenn ich mich richtig erinnere, der hat von 5er-Kette dann auf 4er-Kette umgestellt und die zweite Halbzeit sah ja komplett anders aus. Auf einmal haben wir bei euch in der Hälfte wieder gepresst und wir haben auch Bälle gewonnen, unabhängig davon, was wir daraus dann gemacht haben. Fußballerisch war das derselbe Murks wie in den Tagen und Wochen davor. Aber das, was die Spielidee, die Ausrichtung, der Ansatz, mit dem wir in Halbzeit 2 gegangen waren, das ist ja genau derselbe, der uns in der Hinrunde so stark gemacht hat. Aber die ganze Woche davor hieß es, das ist mit der Mannschaft gerade nicht möglich. Und da sitze ich dann vom Fernseher und sage, okay, warte mal, was ist denn da jetzt, wie? Hast du uns doch jetzt eine Woche lang erzählt, das geht doch mit der Mannschaft nicht. Aber siehst du ja, geht ja.
So. Genau das Gleiche habe ich mich übrigens auch gefragt, als ich das gesehen habe. Aber es hat auch so ein kleines bisschen gezeigt, dass es so ein krasses Kopfding ist und dass Schalke sich so krass in einem Abwärtsstrudel befunden hat, dass sie bis zur Halbzeit in Bremen gegen Bremen so schlecht sich aufgestellt hat und dass wahrscheinlich dann irgendwann der Punkt gekommen ist, so, Moment mal, wir lassen uns jetzt hier sogar von Werder Bremen, die nun wirklich mit dem Rücken an der Wand stehen, hier gerade im eigenen Stadion vorführen. Wenn hier, also ich kann mir sogar die Halb, das hieß ja, hat glaube ich nur einen Satz gesagt oder weiß ich gar nicht. Oder nee, eher nicht, ne? Aber irgendwo anders, aber dann die Halbzeitrede so vorstellen, ey, stellt euch mal vor, hier wären jetzt noch 50.000 Leute im Stadion, die hätten euch schon längst auseinandergerissen und die Trikots gefordert. Und das muss ja irgendwie in den Kopf gekommen sein, weil zweite Halbzeit, genau wie du sagst, war es dann, also für Bremen ein hart erkämpfter Sieg. Ich finde den trotzdem am Ende nicht unverdient, aber hart erkämpft.
Ja. Also wenn wir in der aktuellen Phase eine spielerische Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit an den Tag legen könnten, dann hätten wir sicherlich ein Tor geschossen in der zweiten Halbzeit. Oder zumindest mal ein, zwei hundertprozentige rausgespielt. Das erstickt aber dann meistens schon im Keim. Also meistens schon ein, spätestens zwei Pässe nach Ballgewinn ist der Ball schon wieder weg. Und da lasse ich dann auch so ein bisschen die Verunsicherung durchgehen. Aber ja, du sagst die Ansprache in der Halbzeit. Natürlich ist die Ansprache ja wahrscheinlich das oder eins von zwei wichtigen Tools, von den beiden wichtigen Tools eines Trainers in der Halbzeit. Zum einen Ansprache, sowohl ans Team als auch vielleicht in Einzelgesprächen. Aber der hat ja auch umgestellt, ne? Also da war schon eine Taktikveränderung zu sehen. Von Fünferkette auf Viererkette, Mittelfeld ein bisschen umgestellt. Und die standen einfach 15 Meter weiter vorne. So. Und daraufhin dann aufbauend mit der Ansprache. Also, wie gesagt, nochmal, also wenn das so ist, dass wir mit den Verletzten, die wir jetzt haben, und wobei Hand aufs Herz, ja, okay, ist schon die komplette Mittelfeldachse. Ne? Du hattest unser Mittelfeld hieß mal Omar Mascarell, Suat Serdar und Amina Reed. Jetzt gerade heißt das Weston McKennie, von dem ich eigentlich ja grundsätzlich Norbert Halt, Alessandro Schöpf und Daniel Caligiuri, ich weiß, Bujelab oder keine Ahnung, Mann. Das ist dann schon ein Qualitätsverlust, ohne dass ich den Jungs, die da gerade auf dem Platz stehen, was böse wollen. Aber du hast ja durchaus gesehen, dass das auch geht, dass das zumindest vom Einsatz geht, vom Kampfeswille, auch von der Ausrichtung in der Spielidee geht. Und also meiner Meinung nach, ja, meiner Meinung nach müssen alle Spiele so angegangen werden. Und dann hast du nämlich auch als Trainer, ich meine, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du anderthalb Wochen oder zwei Wochen oder drei Wochen den Leuten erzählt hast, ja, geht gerade nicht anders, wir müssen uns halt gerade hinten reinstellen, um erstmal wieder Sicherheit zu kriegen. Und dann legst du so eine zweite Halbzeit hin, die nochmal, ich betone, fußballerisch genauso ein Murks war wie die Halbzeit davor oder die Spiele davor, die dir aber ja einen ganz anderen Ansatz liefern, die doch auch, wenn du auf dem Platz stehst als Spieler, dich nach vorne treibt, anpeitscht und bam, so, jetzt habe ich ihn mal in den Zweikampf, jetzt habe ich den Ball, jetzt spiele ich ihn. Es hat nicht geklappt, egal, gleich klappt, weißt du? Das ist doch ein ganz anderes Feeling auch und das legt doch eine ganz andere Motivation am Ende für dich auch im Kopf frei, wenn du machst auf dem Platz und nicht nur hinten stehst und hoffst, oh, hoffentlich kriege ich den Ball. So.
Ja, ich glaube, das liegt so ein bisschen an diesem Gleichgewicht aus Kampf und Spiel. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also und ich glaube, da steckt so ein kleines bisschen die Gefahr drin bei Schalke, weil das in der Mannschaft ist, die oder ein Verein ist, der ja schon einzig, also hauptsächlich immer über den Kampf kommt, aber immer den Anspruch hat, spielerische Mittel und damit auch eine Weiterentwicklung mit reinzubringen, aber halt immer noch geprägt ist von den besagten Ingo Anderbrügges und Co. Dieser Nation. Und ich glaube, da drin steckt die Krux drin, auch in den letzten Wochen, so dass die Mannschaft dann, wenn sie spielerisch versucht hat, sich zu verbessern, gestockt ist, dann diese spielerischen Elemente auch nicht im Kader waren, die quasi dann dazu geführt haben, dass man sich eigentlich wieder rückbesinnen musste. Und Bremen ist da ehrlicherweise eine krasse Parallele, weil Bremen einen Kader hat und einen Trainer, der den Anspruch hatte, wir wollen mitspielen in dieser Liga, wir wollen Fußball spielen. Und überhaupt nicht darauf ausgerichtet war, sich grätschenderweise den Arsch aufzureißen, um irgendwie die Klasse zu halten. Und jetzt steckst du da mittendrin und das hat ein bisschen gedauert. Und Schalke hat ehrlicherweise glücklicherweise, also für dich auch, immer noch 14 Punkte mehr oder 10 Punkte mehr als Bremen. 12 sind es jetzt, habe ich als Bremen da unten, da wird nichts mehr passieren. Aber ja, wenn du die nicht hättest, wenn du irgendwo auf Frankfurt-Level zur Halbserie eingelaufen wärst, dann hättest du ein richtiges Problem. Dann wäre wahrscheinlich auf dieser Schalter gekommen irgendwann.
Machen wir uns nichts vor. Wäre die Rückrunde, die Hinrunde gewesen, hätten wir schon wieder einen anderen Trainer.
Ja. Ja, definitiv. Dann hätte ich übrigens meine Wette jetzt schon gewonnen wahrscheinlich.
Nee, deine Wette war, dass Schalke zweimal den Trainer wechselt, bevor Kohfeldt gehen muss.
Genau, aber ja. dann wäre der nächste jetzt ja schon, dann hätte ich jetzt ja ungefähr Huub Stevens wieder übernommen.
Ja.
Siehst du nicht, ne? Ja, ja, das, die Wette läuft nach wie vor. Für alle, ja, die noch nicht mitgekriegt haben.
Die läuft.
Ich hab mit, und glaub mir, ich habe zwischendurch echt auf jeden Fall meine Wette schon wegschwimmen sehen. Aber ich habe nach wie vor darum gewettet, dass Schalke zweimal den Trainer wechselt, bevor Werder Bremen Kofeld raus, also auswechselt. Ja, Platz 17. Schlechteste Heimbilanz in der Geschichte.
Ja, aber der Trainer ist immer noch der Trainer, ne?
Also, der Trainer ist immer noch der Trainer.
Die Wette war ja nicht, dass ihr, die war ja nicht an Tabellenplätze oder Leistung geknüpft, die war ja einfach nur
es
an.
Es geht nur um Trainer.
Ja.
Und das, weißt du, was das Lustige ist? Dass ich habe natürlicherweise hier lebe in Hamburg auch ganz viele HSV-Fans in meinem Umfeld, die natürlich alle mich jedes Mal wieder aufs Neue aufs Korn nehmen. Auch berechtigterweise ist okay, ich durfte 20 Jahre über ihren Verein lachen, darf bis heute auch darüber lachen, wenn du zu Hause gegen Wien Wiesbaden die mit Ach und Krachen 3-2 zusammenarbeitest, dann ist das immer noch lustig in der zweiten Liga. Aber die haben natürlich, die schütten die Häme über mich aus, mit allem drum und dran. Und ich bleibe immer dabei und antworte immer darauf, dass der einzige Unterschied im Moment noch wäre zu dem Chaos, dass der HSV in der ersten Liga gespielt hat, dass zur gleichen Zeit Hamburg jetzt schon den vierten Trainer hätte. Und Bremen nur noch den einen. Und am Ende sind die einen mit vier Trainern abgestiegen. Und wenn es dann nicht anders geht, dann steige ich halt mit dem einen ab. Aber das wird nicht passieren. Das sagt mein Therapeut.
Ja, bleib dabei.
Oder?
Ja, bleib dabei. Guck mal, dann ist ja jetzt dann schon, also wenn, dann reden wir ja tatsächlich von Relegation und würde mir ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das dann tatsächlich Hamburg wird und da kacken die doch rein. Da kacken die doch rein. Die kacken doch rein, wenn er wichtig wird. Hast du gesehen gegen Stuttgart, wo sie zur Halbzeit 2-0 führen?
Mhm, also, klar. Es war ganz lustig, da saß ich im Hotelzimmer und hab beim 2-0 für den HSV, bei dem Elfmeter habe ich eingeschaltet.
Ja, ja, ja.
Und als das dann quasi in der zweiten Halbzeit so rund ging, habe ich schon mich so totgelacht darüber, wie dieser Verein es wieder hinkriegt, sich selber einen Knüppel nach dem anderen zwischen die Beine zu legen. Und ich habe ja auch die harte Theorie, dass in Hamburg so die ganze Mannschaft und der ganze Verein denkt, okay, es besteht die Gefahr, dass wir eventuell Relegation gegen Werder Bremen spielen müssen und dann so hold my beer und dann sorgen sie dafür, dass sie ihren Teil auf jeden Fall erfüllen, dass sie auf jeden Fall Dritter werden, damit sie die Option ziehen können, okay, wenn Relegation, dann gegen Werder Bremen. Aber ja, wenn wir da mal kurz ein bisschen drauf rumreden, ne? Also bei dir wäre das ja in Dortmund, was glaube ich so wirklich wehtun würde und das ist ja relativ unwahrscheinlich in den nächsten Jahren.
Ja.
Aber dieses Spielchen mal durchspielen, was es bedeuten würde, wenn du diese Relegation gegeneinander spielen würdest, dass ich weiß nicht, ob ich das nervlich aushalten würde, ehrlich.
Mord und Totschlag, sag ich dir ganz ehrlich. Mord und Totschlag.
Ja, definitiv. Und es ist ja so, natürlich ist das ein bisschen hitziger und ein bisschen lauter und ein bisschen rabiater, so im Pott. Ne? Und natürlich ist Dortmund gegen Schalke auch nochmal eine andere Intensität über die Jahre geworden, bestimmt. Und der Norden ist nur ein bisschen kühler, aber Hamburg gegen Bremen hat sich spätestens seit den 2008, 2009 Spielen, diesen vier Spielen da im Mai, so spätestens seitdem ist da wieder so viel Feuer in dieser ganzen Sache drin und so viel Nerven stecken da drin. Das ist jedes Mal, das war auch als sie 14. und 16. in der ersten Liga waren, und es waren Grottenkicks, es war trotzdem jedes Mal angespannt bis unter das Dach.
Ja, klar.
Und die theoretische Superlative daraus, dass es nicht nur darum geht, dass du ab- oder aufsteigst, sondern auch noch, dass der Gegner durch dich auch noch gedemütigt wird und in die andere Liga muss oder darin bleibt, Alter, das ist wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl.
Also ich finde den, das Hamburger Ende, also ist anders formuliert. Ja, hast recht, so, also, ne, aber ich finde die Variante aus der zweiten Liga hoch zu wollen und das dann nicht zu schaffen, nicht so schlimm wie aus der ersten Liga runter zu müssen wegen. Weißt du, wie ich meine?
Mhm.
Weil da in der zweiten Liga, da bist du jetzt schon. Ja, klar, willst du hoch und wenn das dann aber nicht klappt, ja, dann ist das natürlich krass, wenn das jetzt von Schalke gegen Dortmund passieren würde. Aber wenn ich mir vorstelle, ich meine, das Szenario wird das, also wahrscheinlich, man weiß wie lange nicht geben, aber wenn Dortmund in Liga 2 ist und Schalke in 1 und dann gibt es eine Relegation und Dortmund geht hoch und deswegen aufgrund dieser zwei Spiele muss Schalke runter, Alter. Nicht auszudenken.
Mach dir mal einen Begriff. Also wirklich, ja. das ist das Schlimmste, was passieren könnte.
Das ist nicht auszudenken. Deswegen, ja, habe ich von Anfang an verstanden, warum du das Szenario Relegation gegen Hamburg immer vermeiden wolltest. Und noch ist es ja auch noch nicht so gekommen. Da sind jetzt noch ein paar Spiele, aber ja, ist auf jeden Fall dann harter Tobak. Und dann sind nicht mal, Fans dabei, ne?
Es ist, wollte ich ja gerade sagen, das macht es ja noch schlimmer, aber dann, glaube ich, bin ich ziemlich sicher, sind Fans dabei.
Meinst du? Da wird die Corona-Verordnung außer Kraft gesetzt kurzzeitig für 90 Minuten?
Nee, aber ich kann mir schon vorstellen, also ich habe ja so Theorien wie, dass die Menschenansammlung darf man ja nicht, man muss ja 1,5 Meter voneinander entfernt sein, aber wenn du jetzt Ultrabewegung bist und du weißt, es geht um alles in diesem allerletzten Spiel, dann machst du doch wahrscheinlich in deiner Stadt einen Komplettaufruf und sorgst dafür, dass jeder 1,5 Meter voneinander entfernt an der Straße steht und dem Spalier, dem Bus der Mannschaft bis ins Stadion begleitet. Irgendwie so ein Quatsch.
Ja,
also du kannst ja schon Dinge machen. Also, es ist, und das ist ja vielleicht nochmal ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, ich war beruflich jetzt mit fünf Bundesligisten beschäftigt in den letzten paar Tagen. Und habe dann auch mich immer ein bisschen über Corona und über das Ganze erhalten und ohne jetzt Verein und Detail zu nennen, es war schon total interessant, wie da auch die Theorien und die Ideen darüber, wie man damit umgehen kann und was das für die Zukunft bedeutet, auch so ein bisschen auseinandergehen und auch, was die aktuelle Situation dadurch beeinflusst ist. Also mit Fans, ohne Fans, wann kann man die wiederholen, was würde das bedeuten? Wenn du das, ich glaube, Oli Kahn war das, der irgendwie gesagt hat, man könnte 10.000 Fans ins Stadion bringen. Dann habe ich, ich habe mich ein bisschen mit einem anderen Verein so ein bisschen darüber unterhalten, was das bedeuten würde, wenn du hier quasi alle 1,5 Meter nur einen Fan ins Stadion lassen würdest. Also der hat quasi so 6, 8 Sätze um sich rum. Dann meint er, das ist der größte Quatsch, den du machen könntest. Weil das, dann ist ja noch schlimmer, weil das würde ja bedeuten, dass Günni, der ja generell immer hinterm Tor, Heimkurve, so Reihe 3 sitzt oder steht und eh immer schon die ganze Zeit den Torhüter bepöbelt, dass der dich nicht die ganze Zeit verstehen würde. Ich stell dir das mal vor, stell uns mal für Gelsenkirchen vor, für, wie heißt euer Ding da jetzt gerade, Veltins Arena, ne? Ja, stimmt, die früh hieß das Parkstadion, ne?
Das war das andere Stadion, das hieß Parkstadion, ja.
Ja, stimmt, okay, ja genau, ist nicht wie andere Stadien, die 12 Millionen Namen wechseln. Aber stell dir das mal vor, jetzt würde Corona-bedingt, es heißt, okay, es dürfen bei Schalke nur 8.256 Leute ins Stadion. Ja. Und du gehörst zu den Auserwählten und du stehst ja, glaube ich, auch häufiger, ne? Du stehst da auf eurer Tribüne und hast deinen Stehplatz, deinen Stammstehplatz. Und du hättest die Möglichkeit, dass dich die Spieler und vor allem so bei Ecken oder die Torhüter verstehen würden. Was würdest du aus der Situation machen? Aber
ich weiß nicht, also 10.000 Menschen sind nicht 60.000 Menschen, aber wenn 10.000 Menschen alle durcheinander schreien, dann weiß ich nicht, ob du da jeden Einzelnen noch verstehst. Ne? So. Aber das wäre dann so, ey, dann, das ist dann wie Kreisliga, weißt du? Ich stand mal auf dem Kreisliga-Platz, wo ein Kollege von mir angeheitert auch noch vom Vorabend, ne? Der war ein Sonntag 13 Uhr, Kreisliga Anschluss, zweite Mannschaft. Und der hat dann irgendwie auf den Trainer abgesehen gehabt, den Ralle. Und er hat gesagt, Ralle, du musst den bringen, Ralle, du musst diesmal. Ralle, die Oma noch einen Radler hier und so. Und irgendwann hatte Ralle dann in der 60., 70. Minute oder so, hatte Ralle dann genug und meinte, jetzt mach mal ein bisschen ruhig, Kollege. Und da hat mein Kollege dann erwidert, was willst du denn? Das ist Fußball, ich hab dafür bezahlt, dann habe ich auch recht zu pöbeln. So. Und und in Deutschland oder ich glaube auch in anderen europäischen Ländern, wenn du Eintritt an der Kasse bezahlt hast, dann, auch wenn das bei Kreisliga nur 3,50 sind, dann hast du recht zu pöbeln und dann müssen alle Beteiligten damit umgehen können. Und wenn das dann halt der im Rahmen natürlich, ne, also gewisse Grenzen dürfen natürlich nicht überschritten werden, nicht, dass das einer falsch versteht. Aber wenn der Spieler dann hört, was der Güni von ihm hält, dann ist das so, muss er damit leben, was soll ich sagen?
Ja, ich weiß auch gar nicht, wie ich das finde, weil ich bin ja eh so in Fußballstadien derjenige, der gar nicht so, ich pöbel nicht, ich schreie nicht rum oder sowas alles. Ich bin immer sehr intensiv und
Nico haut direkt um.
Nee, gar nicht. Ich leide wie ein Hund. Ich leide wie ein Hund, wirklich. Und insofern würde es, glaube ich, auch keinen Unterschied machen, wenn ich jetzt zum Beispiel zu Corona-Zeit mit in den Stadien sitzen würde. Weil ich würde da eh immer nur wie so ein leidender Köter auf meinem Sitz zusammengekauert sitzen und mir das Elend angucken und innerlich immer darüber fluchen, was passiert. Insofern ist, und es wären nicht so viele Quatschköpfe um mich rum. Ich glaube, ich wäre sogar dafür. Ich glaube, ich würde mich da sogar gerne hinsetzen, so Reihe irgendwo, Reihe 3, 4, 5, so links und rechts Plätze frei, keiner nervt, hast Raum.
Nee. Also grundlegend gehören Fußballstadien voll bis auf den letzten Platz, wenn es möglich ist, halt, ist jetzt gerade nicht. Aber wenn dann, also ich vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, du, da werden wir uns jetzt dieses Jahr dran gewöhnen müssen, dass keine Zuschauer im Stadion sind. Dass sich so schnell gewisse Sachen aber in eine andere Richtung entwickeln, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Und Stand heute wäre meine Prognose schon sehr, dass in der nächsten Saison auf jeden Fall wieder Zuschauer im Stadion sind. Weil machen wir uns mal nichts vor, wenn du jetzt in eine 60.000 Plätze-Schüssel irgendwie 10.000 Leute reinsetzen willst, dann ist das ja innerhalb des Stadions ist das ja kein Problem, machen wir uns nichts vor. Also da kannst du ja so viele Plätze links und rechts, kannst ja quasi, wenn du 10.000 drin hast, kannst du um einen der Sitz 5 Plätze freilassen. Ich glaube, die eigentliche Herausforderung dabei wäre dann der Einlass, so, weil da muss ja
definitiv.
Dann, ne, da muss ja dann auch wieder ein Sicherheitsabstand eingehalten werden, Einlass und eine Anreise. Da muss man sich dann Sachen überlegen. Du, aber ich denke, ich gehe sehr davon aus, dass die DFL und DFB da, die waren ja jetzt auch bei dem ersten Hygienekonzept für die Restarts vor Geisterkulissen. Vorreiter waren und das werden sie aus meiner Sicht dann für die nächste Rutsche auch wieder sein. So. Also da muss man den ja schon lassen. Ne?
Ja, bisher machen sie es ganz gut. Ich bin auch überrascht davon, wie das auch in meinen Alltag wieder reingerutscht ist. Also weißt du, es stört mich also irgendwie nicht mal.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir von dem einen oder der anderen aus unserer Regierung hätte ich mir so einen souveränen Umgang mit der ganzen Geschichte gewünscht, wie Seifert damit umgegangen ist. Fand ich ehrlich gesagt sehr souverän.
Ja, ich meine, er hat ja auch einen wirtschaftlichen Aspekt und behandelt es auch genau so und sorgt aber damit auch dafür, dass offensichtlich wirklich die ganze Welt zugeguckt hat und sie ja wirklich aus jedem anderen großen Premium-Profiligen genau hören wollen, wie es Deutschland gemacht hat.
Ja, total. Das
ist total spannend. Bis in den amerikanischen Sport, ne? Also das ist schon faszinierend. Ja. Ich habe leider einen Gedanken verloren. Ich hatte noch zwei Sachen, die ich von dir wissen will. Ach ja, genau. Weil darüber wollte ich nochmal kurz mit dir reden, wenn wir nämlich gerade bei Zuschauern und so sind. Ich habe ja das Gefühl, dass zum Beispiel Werder Bremen es gerade sogar ganz gut tut, dass sie quasi auf Trainingsplätzen Fußball spielen und nicht noch das Publikum im Nacken haben. Weil, also zum Beispiel allein beim Umbro-Derby zwischen Schalke und Werder bin ich mir ziemlich sicher, wenn da noch 50.000 im Stadion gewesen wären, dann hätte die das Ding wahrscheinlich in der zweiten Halbzeit gedreht. So hat es nicht dafür. Ist eine bloße Theorie, weißt du, aber es ist ein Gefühl.
Ist hypothetisch. Kann sein, kann nicht sein. Aber nochmal, also wenn mit Fans geht, dann immer mit Fans. Immer.
Aber hast du das Gefühl, dass das für Schalke ein Problem ist, dass keine Fans da sind?
Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schon mal dazu gesagt, du musst als Fußballer, insbesondere als Profifußballer, einfach in der Lage sein, die Leistung an den Tag zu legen, die du auch dann bringst, wenn du im vollen Heimstadion oder im vollen ausverkauften Auswärtsstadion spielst.
Das ist jetzt die nächste Theorie. Ich will ja von dir wissen, was dein Eindruck ist nach diesen ganzen Spielen, ob es faktisch so ist, dass du der Meinung bist, es fehlen ihnen die Fans.
Das war ja derselbe Murks vor der Corona-Pause, ne? Also da haben wir auch schon nichts geholt. Ja, ist so. Also die Frage kann ich schnell beantworten. Nein, glaube ich nicht. Hätte uns das gut getan, wenn jetzt nach dem Break und so, jetzt greifen wir wieder an, wenn dann Fans dabei gewesen wären. Natürlich nochmal, wenn mit Fans geht, dann immer ja, so. Und dann sind auch so die letzten 1-2%, die kommen sicherlich raus, aber machen wir uns nichts vor, wenn du da gegen Bremen hättest, dann vielleicht, nein, auch nicht. Ich glaube nicht. Scheiß drauf. Ich glaube nicht, dass mit Fans, weil die, wenn man die Nordkurve bei uns außen vor nimmt, in so einer Situation, die Haupttribüne, Gegengrade und so, die feuern ja nicht mehr an nach so einer ersten Halbzeit. Das machen die ja nicht. So. Ich meine, dann hast du natürlich immer noch die Kurve und die ist auch da und die wird einen Teufel tun, innerhalb der 90 Minuten einen Support einzustellen. Aufgrund von der Leistung gibt vielleicht mal ein paar Pfiffe in der Halbzeit, aber da wird schon nach den 90 Minuten dann abgerechnet, wenn man abzurechnen gibt. Aber deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt im Spiel gegen Bremen den Ausschlag gegeben hat und schon gar nicht dazu drehen. Also, glaube ich nicht. So, wo peitscht dich das denn nach vorne, wenn die Zuschauer, hey, komm jetzt, komm. Das peitscht dich doch bei Aggressivität, Laufbereitschaft, Kampfbereitschaft, Zweikampfwille, da peitscht dich das nach vorne. Und ohne uns jetzt irgendwie loben zu wollen, aber das fand ich in der zweiten Halbzeit auch so da. Was in der zweiten Halbzeit gefehlt hat, ist die Fähigkeit, mal einen Konter zu Ende zu spielen. Da reden wir von Pässe über 4-5 Meter, wo ich manchmal, ich sehe einen Weston McKennie, von dem ich nochmal eigentlich sehr, sehr viel halte, der auf einmal keine Pässe über 5 Meter mehr spielen kann irgendwo im Mittelfeld. Und das regelmäßig. Also, das, weißt du, so einem Schöpf mache ich nicht den größten Vorwurf. Meiner Meinung nach kann der nicht, oder ich formuliere es anders, meiner Meinung nach ist der kein Spieler, der dich in der Bundesliga irgendwie in die höheren Tabellenränge hieft. Und dann hat er auch Uhrzeiten nicht gespielt, das kommt auch noch dazu. Also das sieht dann so aus, wie es aussieht. Der läuft auch immer viel und der gibt es ja immer viel Mühe, da kommt nichts mehr rum. Und das sind aber Sachen, die dir die Atmosphäre und der Support der Fans nicht wettmacht auf dem Platz. Da geht es um Einsatzwille und Kampfgeist. Und der war aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit oder so da. Ja, aber nochmal, wenn mit Fans, ja, dann, wenn mit Fans geht, dann immer mit Fans. Grundlegend musst du in der Lage sein, einen Pass über 5 Meter zu spielen, auch wenn keiner zuguckt.
So. Das habe ich mich allerdings bei manchen Profis schon gefragt. So.
Ja.
Wie sie es dann in die Bundesliga geschafft haben. Aber auch da scheint es Mittel und Wege zu geben. Das de facto ist ja, wie du schon aber auch richtig gesagt hast, wir werden es eh nicht mehr anders erleben. Insofern müssen sie jetzt noch mehr damit umgehen. Mein Bauchgefühl sagt mir nur wirklich, was ich schon vorhin gesagt habe, dass es für Werder Bremen nicht das Schlechteste gerade ist, dass sie jetzt irgendwie so ein bisschen Ruhe davor haben und nicht auch noch pfeifendes Publikum oder den Unmut der Leute spüren und so. Das ist schon eine ganz gute Sache für Bremen. Ja. Ob es am Ende reicht, um die Liga zu halten, das würden wir nicht. Mal gucken. Wollen wir eigentlich noch eine finale Folge machen nach der Saison? Da haben wir noch gar nicht so drüber gesprochen, weil eigentlich sollte das hier offiziell die letzte sein. Aber irgendwie würde ich sagen, gerade bei dem Ding, was da passiert, legen wir am Ende noch eine drauf und machen noch eine finale Folge, oder?
Ja, würde ich schon sagen, machen wir auf jeden Fall noch was.
Ja, vor allen Dingen, ehrlicherweise, ich meine, ich brauche da auch ein bisschen die Therapie an der Stelle. Ich muss vielleicht auch noch ein bisschen Unterstützung kriegen, je nachdem, wie es ausgeht, ob ich leide wie ein Hund oder ob ich Jubelstürme habe und dann sagen kann, Kohfeldt, ich habe es immer gewusst, bester Mann, sage ich auch so die ganze Zeit, aber das ist, glaube ich, total wichtig. Es gibt nur noch ein anderes Thema, das mir, weil du gerade auch McKennie angesprochen hast, was ich finde, wo auch wir hier im Podcast nicht so ganz drumherum kommen dürfen einfach, ist das, was der ein oder andere Spieler und anderem eher auch gemacht hat, sich in Bezug auf das, was in den USA um George Floyd passiert ist, klar positioniert hat und quasi auf seiner Binde eine Botschaft mit platziert hat, was dann ja so ein kleines bisschen zu Diskussionen geführt hat. Ich möchte natürlich auch ein bisschen von dir noch eine Meinung dazu hören gleich.
Ja.
Nur der eine Halbsatz dazu gesagt, es ist halt schon also gerade wenn wir beide kommen aus der Hip-Hop-Kultur, wir haben unser ganzes Leben damit zu tun gehabt, das wird uns auf Leben lang begleiten, dann zu sehen, dass solche Sachen passieren, finde ich, ist erschütternd und ich freue mich immer sehr darüber, wenn es dann Spieler gibt, diese sogenannten Millionäre, die ja eh immer nur sich an sich denken, wenn es da dann auch Jungs dabei gibt, denen man anmerkt, dass sie das Herz am richtigen Fleck tragen und eine Botschaft senden wollen. Insofern war ich da sehr überrascht, aber auch sehr angetan von. Wie ging es dir?
Mich hat das nicht überrascht, dass das passiert ist. Ich hätte mir das sogar noch teilweise ein bisschen kollektiver gewünscht oder vorgestellt. Ich glaube aber, das wird jetzt an den folgenden Spieltagen noch kommen, weil der DFB-Kontrollausschuss oder wie auch immer das Gremium da heißt, hat ja jetzt auch so ein bisschen freie Fahrt gegeben für Äußerungen und Demonstrationen, ja nicht Demonstrationen, aber Nachrichten.
Statements setzen.
Ja, Statements in Richtung Antirassismus. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Geschichte mit der DFB-Kontrollausschuss ermittelt jetzt, ich glaube, das wurde viel zu heiß gekocht. So, also mir war von vornherein zu jeder Sekunde klar, wenn du ein Gremium bist und einen Kontrollausschuss hast und du hast Prozesse und Statuten, die du einhalten musst, heißt, du hast eine Regel, politische Meinungen sind verboten und dann vertritt einer eine politische Meinung, dann wirst du dich damit beschäftigen müssen, auch wenn jedem der Beteiligten von Sekunde eins klar gewesen sein wird, ja, ist okay, so, werden wir nichts machen, alles okay. So, und dann schießt schon so schnell wie es geht Gianni Infantino von der FIFA dazwischen und sagt, nee, wir wünschen uns solche Spieler und jeder sagt da was zu. Und ja, ist alles richtig und also für mich war das ganze Thema, also nicht das eigentliche Thema an sich, ne, also bitte nicht falsch verstehen, aber dieses Kontrollausschuss-Thema, das war für mich ein bisschen sehr heiß gekocht. Also ich hätte mir kein Szenario vorstellen können, wo der DFB um die Ecke kommt und sagt, nee, dafür dürft ihr jetzt nicht demonstrieren und da keine Statements setzen. Kenne ich mir in keinem Szenario vorstellen. Und da bin ich von Anfang an zu 100% ausgegangen.
Ja, ist dann auch.
Und das ist auch gut so und das ist auch wichtig.
Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, es ist dann aber auch eine lustige Diskrepanz, die innerhalb von einer Woche passiert, wenn man sich überlegt, dass auf der einen Seite Jadon Sancho genau das macht, sich dafür stark macht und sich positioniert und damit auch eine sehr gute Botschaft sendet und seinem Verein danach dann direkt quasi vor die Haustür pinkelt, indem er zu seinem Privatfriseur nach London fliegt, um damit die Corona-Regeln außer Kraft setzt. Also sehr, sehr absurde Woche für den Kollegen, würde ich sagen.
Ich habe dich leider nicht gehört, die komplette Frage nicht, Nico. Du musst bitte nochmal
wiederholen. Oh, scheiße. Die Internetverbindung spielt uns schon den ganzen Tag ein bisschen hier ein Kreuz. Ich hatte eigentlich nur darauf hingewiesen, dass Jadon Sancho ja auch zu den Jungs gehört hat, die da ein richtiges Statement gesetzt haben.
Mhm.
Und er dann aber dann quasi das, was er da alles für sich auch in der Öffentlichkeit positiv aufgebaut hat, und das ist, ging ja nicht darum, dass er es positiv aufbaut, sondern diesen positiven Eindruck, den er damit dann logischerweise geschaffen hat, dass er den direkt hintenrum mit dem Hintern wieder eingerissen hat, als er dann kurzerhand nach London geflogen ist, um seinen Privatfriseur zu treffen und damit die Corona-Maßnahmen missachtet hat. Ja. Es ist schon immer ein dünnes Eis, auf dem die unterwegs sind, die Jungs gerade, ne?
Ja, total. Boah, ich habe heute die Pressekonferenz zufällig von Dortmund gesehen und da wurde gesagt, dass während der Friseurtermine, der nach London geflogen ist, ist mir neu, das wusste ich nicht. Meines Wissens war der Friseur bei den Spielern, auch bei mehreren.
Ach so, dann habe ich das vielleicht verkehrt. Ich habe irgendwie gedacht, der war in London, aber dann korrigiert
du mich. Ich bin mir, wie soll er nach London kommen? Da fliegt doch zurzeit gar keine Flugzeuge. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Also meines Wissens.
Privatjet.
Ja, genau. Er ist immer noch Jadon Sancho, nicht PDD. meines Wissens war der Friseur hier in Deutschland, in Dortmund dann halt wohl und hat halt auch mehrere der Spieler besucht und auch mehrere haben ein Foto damit gemacht. Und sowohl der Friseur als auch alle Spieler, unabhängig voneinander, haben mehrfach versichert, dass während der Rasur der Friseur, also die Spieler alle Mundschutz und der Friseur sogar diesen diese Schweißhelm-Geschichten da, weißt du? Ich weiß nicht, wie die Dinger offiziell genannt werden, aber das sogar aufgehabt hat und nur, als sie schon fertig waren, die Fotos sind alle dann entstanden, wenn die komplette Frisur schon durch war, die kurz die Mundschütze abgenommen haben und dann das Foto gemacht haben und der danach auch dann das Hotelzimmer oder die Wohnung verlassen hat und woanders hingefahren ist. Also ist natürlich doof. Generell habe ich diese Friseurfotos noch nie verstanden, unabhängig jetzt von Corona. Ich weiß nicht, was die bringen, welchen Mehrwert die jemanden bringen, aber ein bisschen unüberlegt und ein bisschen unangebracht vielleicht auch. Aber das glaube ich jetzt einfach mal, dass da ein Friseur, der wer weiß wie viel Kohle verdient, wenn er da zum Fußballspieler kommt und dem die Haare macht, dass der dann auch Hygienemaßnahmen befolgt und der Spieler auch. Weil bis hierhin funktioniert das ja auch alles mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen super mit den Tests und Nicht-Infektionen.
Ja, wahrscheinlich ja. Schade ist so ein kleines bisschen, dass um nochmal vielleicht auf die Bundesliga kurz ein bisschen zu gucken, weil du ja auch noch eine Sache hast, über die du mit reden wolltest und da will ich ein bisschen mit hinleiten, dass ja, was die Meisterschaft angeht, das Ding ja wohl weitestgehend durch ist, kann man wohl sagen. Damit ist ja, aber, glaube ich, recht spannend, aber noch um die Plätze 2 bis 5 geht. Für deinen Verein aber ist schon so Richtung Sommerurlaubplanung im Moment.
Ja, geht, komplett. Ne? Komplett. Ja,
oder was die Spiele nicht besser macht, die da noch kommen.
Nee, richtig. Wie war die Frage jetzt?
Nee, noch keine Frage, aber okay. Dein Gefühl.
Ja, so wie du gesagt hast.
Ja, aber was das heißt ja, dass der Trainer auch nicht die besten Karten hat, um sich noch irgendwie, oder was muss er machen, damit er sich eventuell doch noch auf eine nächste Saison freuen darf, die ihm ja Kollege Schneider schon quasi zugesagt hat.
Ja, bessere Fußballergebnisse, ne? Also das ist ja in jedem Verein dann am Ende dasselbe. Manche schießen schneller, manche schießen langsamer. Der wird jetzt in den verbleibenden Spielen eine andere, die Mannschaft muss ein anderes Gesicht zeigen, müssen mal wieder ein paar Tore geschossen werden, das ein oder andere zu null, wird sicherlich auch helfen. Besserer Fußball im Rahmen der Möglichkeiten, ansehbarerer Fußball und vielleicht ein paar Punkte. Und dann gehe ich schon davon aus, dass David Wagner auch noch in der nächsten Saison Trainer ist. Ich würde dann auch.
Was denn, wenn nicht?
Ja, kommen wir gleich zu. Ich persönlich würde das auch begrüßen, wenn er das nächste Saison noch ist, weil ja, ich weiß, viele meckern schon auf ihm und viele halten ihm da nicht mehr die Stange, aber ich habe die Hinrunde nicht vergessen. So. Und ja, die Mannschaft hat da jetzt mal, und vielleicht hat er auch so ein bisschen im Coaching den Faden verloren. Aber ich meine, so ein Florian Kohfeldt zeichnet ja jetzt gerade auch mal, dass man so einen Faden dann vielleicht auch wieder aufgreifen kann und dass das dann auch wieder besser läuft. So, ich habe letztens mal, hatten wir geschrieben, da habe ich gesagt, der letzte Trainer, den wir hatten, bei dem gut lief, dann mal richtig schlecht eine Zeit lang, und der Trainer ist selber mit derselben Mannschaft da wieder rausgekommen. Das war vor 20 Jahren Huub Stevens, ne? Also so lange ist das bei uns her. Und deswegen fände ich das persönlich ganz gut, wenn das jetzt auch weiterhin, oder wenn das jetzt mit David Wagner nach 20 Jahren mal wiederholt wird. Sind jetzt alle Spiele so katastrophal wie die letzten, dann ja, muss man halt schon mal gucken, aber das muss ich zum Glück auch nicht entscheiden. Sollte dann aber doch tatsächlich eine Entscheidung gegen David Wagner getroffen werden, habe ich jetzt gerade 3 Minuten, bevor wir beide in den Call gegangen sind, habe ich das zufällig bei Facebook gesehen. Ich weiß auch nicht, wie vertrauenswürdig diese Meldung ist. Ich glaube von Eurosport, warte mal, ich gucke mal kurz nach. Ich habe die Quelle nicht mehr 100% auf dem Schirm. Ja, Eurosport. Raoul angeblich als Schalke-Trainer im Gespräch. Aber die schreiben auch schon angeblich dabei. So, weißt du, besser. Genau. Jetzt, ja, ich habe den Artikel ja schon halb gelesen. Laut Sportbildberichten steht Raoul wohl in einem Austausch mit Schalke 04 als Trainer der A-Mannschaft für die nächste Saison des glorreichen FC Schalke 04, der damals, Mann, ey, wenn ich da dran zurückdenke an die 2 Saisons mit dem, da geht das Herz so weit von auf. Da war der letzte, waren die letzten beiden Jahre richtig schöner Fußball, den wir auf Schalke gesehen haben, so richtig schöner Fußball.
Da erinnere ich mich daran, dass du mir zwischendurch immer mal so aus Verliebtheit, habe ich das Gefühl, ja, immer mal komplett. So Videos schickst, wo du mir wieder zeigst, was für ein geiler Typ der gewesen ist.
Komplett. Also der hat ja, so, das war ja, oh, Raoul kommt, und dann habe ich erst so, was wäre Raoul Jiménez oder was? So, ne, weißt du? Ist ja so Raoul González oder so. Ja, und dann war halt der Raoul, und da war der zweite, war schon geil, aber dann war halt auch so, ja, okay, der kommt jetzt hier seine Karriere ausklingen lassen, und ja, hat uns dann natürlich allen in kürzester Zeit, ich weiß noch, in seinem ersten Spiel, da war damals der T-Home Cup, so ein Vorbereitungsturnier damals von Telekom, da hat Schalke dann gegen Bayern gespielt, da hat er den ersten Lupfer schon vom 16er ausgepackt aus dem Stand, und da war schon, oh, okay, ich glaube, der meint ernst, und der hat komplett ernst gemeint. Lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt steht da angeblich laut Sportbildberichten auch nicht kurz vor einer Unterschrift oder so, sondern in Gesprächen mit Schalke. Aktuell ist er Co-Trainer der, warte mal, der Jugendmannschaft, der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Ja, gibt jetzt gerade der Screenshot, den ich gemacht habe, nicht her. Ich glaube aber Co-Trainer der zweiten Mannschaft von Real Madrid. Direkt nachdem der weg war, habe ich gesagt, der wird irgendwann wiederkommen als Trainer, und dann wird das auch eine richtig geile Zeit. Ich bin mir aber nicht sicher, ob jetzt schon der Zeitpunkt ist. Ne? Vielleicht sollte er dann doch vielleicht nochmal bei einer Erstligamannschaft woanders ein bisschen Erfahrung sammeln und dann in vielleicht 5 Jahren oder so dann mal auf Schalke als Trainer kommen. Aber ich meine, wenn das dann so kommt, so, das wäre natürlich auch ein Schachzug, womit so ein Jochen Schneider oder jeder, der da seine Aktien drin hat, sich bei den Fans von 0 auf 100 katapultiert in eine Beliebtheitsranking. Ne? Also wenn sie den Senior zurückholen, dann werden alle Türen offen stehen erstmal wieder. Dann ist auch alles vergessen, was in der Vorsaison war. Aber ich glaube, bevor wir den jetzt holen und eventuell aus mangelnder Erfahrung und so und vielleicht auch aus Sprachbarrieregründen so ein bisschen verbrennen dann in seiner ersten Profitrainerstation, weiß ich nicht. Ne?
Es ist, glaube ich, aber trotzdem der, also gut und wichtig, wenn du Leute hast, die Verein und DNA verstehen, weil du dann auch durch Krisen gehen kannst. Ich spreche da aus Erfahrung.
Ja, aber das macht der Wagner auch, der versteht das. Der hat selber mal auf Schalke gespielt, auch wenn du ein Jahr, das versteht er. Das spreche ich
ihm. Ja, genau. Das wollte ich ihm auch nicht absprechen. Ich wollte nur damit sagen, dass so jemand wie Raoul da sicherlich auch ganz interessant sein könnte, weil der ja offensichtlich auch Schalke verstanden und auch irgendwie lieben gelernt hat. Denn er, wie du schon gesagt hast, er hat sich ja auch wirklich reingehauen und hat wirklich versucht, etwas zu machen. Das, was ich auch damals ziemlich beeindruckend fand, als ich gedacht habe, wer kommt, klang das auch wirklich für mich auch so wie, ja, okay, nochmal ein bisschen Geld mitnehmen, 3 Tore machen, 26 ja. Spiele verletzt sein und dann ab nach Saudi-Arabien oder so. Aber das hat er nicht gemacht. Und das fand ich damals schon ziemlich beeindruckend. Und ich glaube, wenn man das irgendwie kompensiert kriegt für so einen Verein, dass so ein Typ offensichtlich Bock hat, dann kann das eine sehr interessante Konstellation werden. Ich glaube aber auch, dass das wahrscheinlich noch ein Tick früh ist, obwohl das, wenn sie Fußball können, dann ist das, glaube ich, relativ egal. Aber man Wagner nicht vom Hof jagen sollte und darf.
Weil, ja, genau.
Kennst du dieses Meme von ihm, wo du von ihm ist und darunter oder darüber steht der Spruch, wenn du Jürgen Klopp bei Wish bestellst?
Habe ich gesehen.
Ja, finde ich schon sehr, sehr gut getroffen. Trotzdem.
Ah, du, und dann, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Also
genau.
In der Hinrunde wurde ihm noch übermäßig der Arsch geleckt, jetzt passiert so. Das ist halt das Geschäft, da muss er dann auch mit leben.
Ja. Ey, du redest hier mit einem Typen, der auch am Platz 17 und schlechteste Heimbilanz in der Geschichte des Vereins immer noch den Hashtag Team Kohlenfeld benutzt, wenn er bei Twitter über Werder Bremen schreibt und ja, dafür
als einziger übrigens.
Kassiert. Ja, genau. Und dafür Häme kassiert. Aber ihr werdet euch alle wundern, wenn es am Ende gereicht hat.
Ja.
Aber ja, das ist aber das, was wir, glaube ich, beim nächsten Mal besprechen müssen. Denn wir haben ja noch jetzt relativ schnelle 6 Spiele noch und 6 sind es noch oder 5? 5 sind es noch. 5 Spiele und die werden ja jetzt in knapp 3,5 Wochen gefühlt durchgespielt. Das heißt, dass wir Ende Juni ja eigentlich nochmal da sind und dann das Ganze nochmal Revue passieren lassen können. Und entweder meine Therapie hat bis dahin funktioniert, du hast quasi auch auf diese gewisse Art und Weise deinen Beitrag dazu geleistet, dass ich stark genug für die Spiele von Werder Bremen bin und ich wiederum dadurch meine Energie, so, ich habe das gelernt, wie heißt das hier, Dragon Ball Z-mäßig darüber schieben kann und deshalb Werder Bremen die Klasse hält. Oder ich bin hier wie ein Häufchen Elend und wir müssen mal eine Karte rausholen und ich muss nachgucken, wie ich wie ich nach Sandhausen komme. Und ich weiß nicht, ich glaube sogar Bayer Oerding ist noch im Aufstiegsrennen in der dritten Liga. Mach dir mal einen Begriff. Das sind Dinge, die dürfen nicht passieren. Aber ich glaube, das müssen wir machen, ne? Aber das würde bedeuten, wir setzen uns Ende Juni nochmal zusammen.
Ja, wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge sein. Vielleicht passiert ja in 2 Wochen schon was unfassbar Krasses, worüber wir unbedingt sprechen müssen. Aber wird auf jeden Fall nicht die letzte Folge dieser Staffel sein, nein.
Das ist genau. Das auf jeden Fall. Und ehrlicherweise, wir können ja sagen, ich meine, wenn das so absurd weitergeht, hast du das mitgekriegt? Das ist vielleicht die letzte, hast du das mitgekriegt mit diesem Champions League Turnier, das eventuell vielleicht sogar in Frankfurt stattfinden soll, mit 4 Städten und so?
Nee.
Es gab eine, also die ersten Ideen darüber, wie man die Champions League zu Ende bringt, ist unter anderem, dass man in einer Stadt das Turnier innerhalb von 10 Tagen durchspielt, mit Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Mhm.
Immer nur ein Spiel und die Bedingungen sind, dass du so, du musst, ich glaube, 4 Stadien im engsten Umkreis musst du mitliefern können.
Mhm.
Dann natürlich UEFA-like, du musst die Steuervergünstigung, die dieser wunderbare Verband immer haben möchte, die musst du gewährleisten. Also die verantwortlichen der Regierung da, in diesem Fall wäre es ja die Landesregierung und so weiter und so fort. Und du musst ein Gesundheitsamt irgendwie musst du bestätigen können, das sich nur darum kümmert und nicht mehrere. Was das letzte K.O.-Kriterium sein könnte, da es nicht 3, 4 große Stadien in Hessen gibt.
Aber in London zum Beispiel.
Ja, genau, aber London ist gar nicht Thema. Das ist Portugal und das letzte habe ich vergessen. Aber es gibt so 2 andere, die irgendwie sich darum bewerben. Aber Frankfurt war halt auch mit im Rennen.
Okay.
Also bei der ganzen Absurdität, ich stelle mir irgendwie so ein Kurz-Champions League-Turnier nicht uninteressant vor. Was denkst du?
Nee, gar nicht. Das hat ja so ein bisschen Final Four-Charakter wie im Handball, ne? In der HBL.
Ja, genau.
Ja, also was spricht. Ja, okay, na, schon gut. Ich wollte gerade fragen, was spricht denn gegen ganz normal zu Ende spielen, aber ja, dann muss ja wieder mit Reisen und Flugzeuge und hin und her, das wird wahrscheinlich schwierig, besonders jetzt in der Kürze der Zeit. Grundlegend bin ich mir ziemlich sicher, dass das, wo stehen wir denn eigentlich?
Das Achtelfinale ist noch nicht ganz durch.
Wir stehen in der Hälfte vom Achtelfinale, ne?
Ja, genau, mittendrin im Achtelfinale.
Okay. Und deswegen so, ja 4 Spiele, die restlichen Achtelfinals, Viertelfinale, Halbfinale, Finale.
Nee, die Achtelfinals müssen noch so gespielt werden und ab Viertelfinale würde es dann das Turnier geben.
Ja, let's go, warum nicht? Aber dann auch K.O.-Spiele nur, also Viertelfinale schon K.O.-Spiel, nicht mehr Hin- und Rückspiel?
Ja, genau. Nee, offensichtlich immer nur noch ein Spiel.
Okay. Ja, gibt dem Ganzen natürlich einen ganz anderen Charakter, ne? Weil wahrscheinlich, ja, nicht wahrscheinlich, weil alle Mannschaften dann auch auf neutralem Boden spielen. Ja, warum nicht? Was machen?
Könnte übrigens noch ganz interessante Konstellationen geben, dann, wenn du überlegst, das ist, also ich habe ja auch noch eine andere Theorie, das ist einer der Gründe, warum Bayern München halt auch beim 5-0 gegen Düsseldorf auch in der 82. Minute noch Anweisungen von Flick am Spielfeldrand kriegt und immer noch rennt wie die Blöden, weil sie halt voll im Modus bleiben wollen, während nämlich Paris Saint-Germain ja ebenso noch dabei ist und einfach seit März kein Pflichtspiel mehr bestritten hat. Die Mannschaft ja auch eigentlich, also Meisterschaft ist durch, auch keine Pflichtspiele mehr bestreiten wird. Und das erste Spiel, das sie dann bestreiten werden, ausschließlich dieses Spiel sein wird.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, also das sind alles Faktoren, die man, glaube ich, nicht unterschätzen darf bei der ganzen Sache. Das wird richtig lustig. Dann hat nämlich auch Leipzig auf einmal eine ganz andere Rolle, wenn sie im Viertelfinale auf irgendjemanden treffen, der einfach noch nicht eine komplette Saison, also 8 Spiele Bundesliga-Saison oder 10 Spiele Bundesliga-Saison zu Ende gespielt hat.
Wann soll der ganze Spaß denn steigen? Weiß man das?
Im August. Es ist wohl auf Mitte, Ende August geplant, ja, gut, weil dann die nationalen Ligen durch sind.
Ja, dann hat ja aber bis auf Frankreich jede Mannschaft, dann wäre vielleicht für die deutschen Mannschaften schon wieder ein Nachteil, weil die Ende dieses Monats fertig sind, ne?
Ja, stimmt, die hätten dann wieder 4 Wochen Pause dazwischen,
ja,
ne?
Ja. Oder die Engländer, Spanier und so, die starten ja jetzt alle erst und dann, ja. Du, also nochmal, so mit normalen Voraussetzungen, so wie wir alle gewohnt sind, ist halt zurzeit nicht möglich und dann musst du halt gucken, wie du das irgendwie über die Bühne kriegst und ich glaube auch nicht, dass, ja, wenn jetzt, was weiß ich, bleiben wir bei Paris Saint-Germain, wenn jetzt PSG da antreten muss und wir alle wissen, wie groß der Wunsch in Paris nach der Champions League, nach dem Champions League-Titel ist und daher auch der Druck auf dem Trainer, der ja zurzeit Thomas Tuchel heißt, ist, da glaube ich dann nicht, dass wenn der da nach 4 Monaten, 5 Monaten kein Fußball gespielt, da hinfährt, rausfliegt, dass dann, weißt du, dass dann irgendeiner in Paris sagt, boah, die Gurkentruppe, dieses Jahr wollten wir doch Champions League holen. Ja, das ist dann halt so, wie das ist, was willst du machen? Und dann gibt am Ende einen Sieger, besser als wenn er komplett abbrechen muss, aus meiner Sicht, also sofern es halt aus allen anderen gesundheitlichen Aspekten, die da mitschwimmen, vertretbar ist, dann macht fertig. So, und dann wird am Ende einer gewinnen und dann ist dann der Corona-Champions League-Sieger und wie viel Gewicht dieser Titel in dem Jahr dann in 20 Jahren noch in der Historie der Champions League haben wird, werden wir sehen, aber dann hast du das Ding wenigstens zu Ende gespielt, ne?
Ja, genau. Das Gewicht ist noch wieder ein ganz anderes Thema. Obwohl da wahrscheinlich auch gilt, dass das am Ende scheißegal ist in 10 Jahren, wenn es dann der 7. Titel oder so ist. Wenn es der eine und der einzige ist, so wenn Leipzig am Ende die Champions League gewinnt, dann wird es denen auch egal sein. Ja, es wird spannend. Ich bin mal gespannt, wie das am Ende ausgehen wird. Und das sind vielleicht auch noch Dinge, die wir beim nächsten Mal besprechen, wenn wir dann wissen, wie die Bundesliga-Saison ausgegangen ist. Yes. Und das wird allerfrühestens unser nächster Termin. Irgendwo Ende Juni, Anfang Juli, ihr werdet es auf jeden Fall erfahren, wird es eine neue Folge geben von Wichtig ist auf dem Platz, dem einzigen Fußball-Podcast der Welt, mit Nico, sich im Moment in Therapie befindend, Backspin und Onkel Pillow, dem Mann des Vertrauens, der dich da durchbringt, wenn es mal nicht so läuft.
Yes.
Danke, dass du dabei warst. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Schreibt uns gerne Feedback, was ihr vom Podcast haltet und wie wir es nächstes Mal besser machen für euch. Und dann gucken wir uns das an. Aber so wie ich Pillow kenne, ist ihm das vielleicht dann auch. Kommt ihm nicht doof, sagen wir mal so.
Richtig, gehen wir nicht auf den Sack jetzt. Ja, sind wir genau. Fertig? Sind wir fertig jetzt?
Ja, reicht jetzt auch.
Ja, ist klar.
Haut rein, macht's gut, bis bald.
Bis dann, ciao.
Ciao.